Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
12.30 Uhr, Rendezvous. Die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Zuversichtlicher Indianer. Bundespräsident Merz geht siegessicher in die Verhandlungen mit Kavalleriekommandant Steinbrück. Und auch im Steuerstreit mit den USA gibt es erfreuliche Rauchzeichen. Wenig Zuversicht gibt es auf eine Beruhigung der Lage in Iran. Der Wächterrat sieht keine Unregelmäßigkeiten mehr. Die Demonstrationen gehen offenbar weiter. Arnold Hottinger, langjähriger Kenner des Landes, berichtet vom aktuellen Zustand und der Geschichte des Irans im Tagesgespräch um 13 Uhr. Und außerdem Wechsel an der Spitze. SAG-Generaldirektor Armin Walpen tritt in 1,5 Jahren zurück. Und Teilgeständnis im Grenchner Tötungsdelikt. Die Solothurner Kantonspolizei hält 4 Tatverdächtige fest. Am Mikrofon Ivana Pribakovic. Zuerst zum Nachrichtenüberblick mit Thomas Kropf.
Am Treffen der OECD zum Thema Steuerbetrug in Berlin ist die Schweiz gelobt worden. Der Generalsekretär der OECD, Angel Gurría, begrüßte die Fortschritte im Kampf gegen Steuerhinterziehung und Steuerbetrug und erwähnte dabei namentlich die Schweiz, zusammen mit Luxemburg und Belgien. In diesen 3 Ländern habe die OECD in den letzten 3 Monaten mehr Erfolge erzielt als in den letzten 10 Jahren zusammen, so Gurría. Bei den Gesprächen in Berlin nehmen Vertreter von 19 OECD-Staaten teil. Ziel ist ein gemeinsames Bekenntnis zu mehr Transparenz und zu einem besseren Austausch von Steuerdaten. An der Spitze der Nationalen Radio- und Fernsehgesellschaft, der SRG, kommt es zu 2 Abgängen. Generaldirektor Armin Walpen sowie sein Stellvertreter Daniel Eckmann treten in 1,5 Jahren zurück. Armin Walpen begründet seinen Rücktritt mit dem Erreichen des Pensionsalters. Gleichzeitig gab die SRG bekannt, dass sie in den nächsten 5 Jahren rund 150 Millionen Franken einsparen will. Unter anderem sollen die Löhne auf dem Stand von Ende 2009 eingefroren werden. Eine Gebührenerhöhung sei nicht vorgesehen. Das Programmangebot werde vorerst nicht eingeschränkt und auch Arbeitsplätze seien grundsätzlich nicht betroffen. Ohne Sparmaßnahmen würde die Verschuldung der SRG bis 2014 auf 790 Millionen Franken steigen. Letztes Jahr lag sie bei 200 Millionen. Der Schweizer Außenhandel spürt die weltweite Krise immer stärker. Die Exporte gingen im Mai erneut zurück. Der Rückgang zum April betrug rund 8% und ist damit wesentlich höher als im bisherigen Jahresverlauf. Seit Anfang Jahr sind die Ausfuhren um fast 15% gesunken. Am härtesten betroffen sind die Metallindustrie und die Uhrenindustrie. Der südafrikanische Bergbaukonzern Anglo American will nichts wissen von einer Fusion mit dem Schweizer Konkurrenten Xtrata. Die Bedingungen von Xtrata seien nicht akzeptabel und es fehlten auch strategische Vorteile für ein Zusammengehen, teilte Anglo American mit. Die Zuger Xtrata hatte die Fusion mit Anglo American am Wochenende vorgeschlagen. Der Dreifachmord von Grenchen von Anfang Juni ist weitgehend geklärt. Die Solothurner Kantonspolizei hat bekannt gegeben, dass sie 5 Personen festgenommen hat. Eine Person habe ein Teilgeständnis abgelegt, hieß es an einer Medienkonferenz. Eine der verhafteten Personen sei inzwischen wieder aus der Haft entlassen worden, weil sie mit der Tat nichts zu tun habe. Weiter hieß es, die Ermittler hätten bei Hausdurchsuchungen eine Pistole sichergestellt, bei der es sich um die Tatwaffe handeln dürfte. In Irans Hauptstadt Teheran herrscht nach der Entscheidung des Wächterrates über die Wahlen zurzeit Ruhe. Es seien keine Anzeichen von den Demonstrationen auszumachen, berichtet die Agentur Reuters. Hingegen befänden sich Polizisten auf allen wichtigen Plätzen. Am Morgen hatte der Wächterrat, das oberste Kontrollgremium des Landes, den Ausgang der Präsidentschaftswahlen und damit den Sieg von Amtsinhaber Ahmadinejad bekräftigt. Es sei zu keinen größeren Unregelmäßigkeiten bei dem Urnengang gekommen, deshalb werde die Wahl nicht annulliert, ließ der Wächterrat erklären. Alle 3 unterlegenen Gegenkandidaten hatten gesagt, es sei bei den Wahlen massiv betrogen worden. Heute Morgen ist ein langjähriger Vertreter der EU gestorben, der auch die Schweizer Politik beschäftigt hat, Karel van Miert. Der Belgier Van Miert war von 1989 bis 1999 Kommissar in der EU-Kommission und dort unter anderem zuständig für den Verkehr und die Wettbewerbspolitik. In seine Amtszeit fiel die Unterzeichnung des Alpentransitabkommens mit der Schweiz und Österreich Ende 1991.
Sie hören Rendezvous, das Polit- und Wirtschaftsmagazin am Mittag. In den nächsten Minuten zu den zwei heißen Eisen, die Finanzminister Merz im Feuer hat. Den Steuerabkommen mit der OECD und dem UBS-Steuerstreit mit den USA. Verworren ist die Lage in Iran. Wir versuchen uns ein Bild zu machen und sprechen ausführlich über die Hintergründe dieser Entwicklung. Im Tagesgespräch mit dem Iran-Kenner Arnold Hottinger. Und dann noch Sparen und Umbauen. Die Pläne des abtretenden SRG-Generaldirektors Walpen im Detail. Vier Verdächtige sind hinter Gittern, die Spurensuche im Tötungsdelikt von Grenchen. Und Mountain House heute und vor drei Monaten. Wir besuchen die einst stolzen Häuschenkäufer in den USA. Zuerst aber zu Börse, Wetter und Verkehr.
Hier zunächst die Daten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 5.332 Punkten, das ist ein Plus von 0,4%. Der Euro wird zu einem Franken 50,36 gehandelt, der Dollar zu einem Franken 0,782. Das Wetter. Heute Nachmittag bleibt es oft bewölkt und zeitweise fällt Regen, besonders in der Zentral- und Ostschweiz. Es ist kühl mit etwa 15 Grad. Ganz im Westen, im Wallis und im Tessin, scheint trotz Wolkenfeldern zeitweise die Sonne. Am Genfersee werden mit Bise 20 Grad erreicht. Im Tessin gibt es mit böigem Nordföhn bis 25 Grad. Morgen Mittwoch lockern die Wolken allmählich auf und es wird zeitweise sonnig. Gegen Abend bilden sich am Alpensüdhang lokale Gewitter. Es wird wieder wärmer mit 23 Grad im Norden und 28 Grad im Süden. Am Donnerstag ist es dann zunächst ziemlich sonnig, am Nachmittag gibt es lokale Gewitter. Verkehrsinfo DRS von 12.37 Uhr. In der Region Basel, auf der A2 Richtung Basel, ist der Arisdorf-Tunnel wieder offen und normal befahrbar. Es muss jedoch weiterhin noch mit Stau bis Diekten gerechnet werden. Und in der Region Bern, auf der A1 Richtung Zürich, zwischen Bern-Neufeld und der Verzweigung Wankdorf, Stau wegen einer Baustelle.
In diesen Minuten ist es im Gange, das Treffen in Berlin, über das im Vorfeld so viel geredet wurde. Es ging da um Kavallerie und Indianer und um die Frage, ob die Schweiz überhaupt an diesem Treffen teilnehmen soll. Jetzt ist Bundesrat Merz also im Gespräch mit 19 weiteren ausgewählten Finanzministern aus aller Welt. Mit einem gemeinsamen Ziel, Maßnahmen gegen Steuerflucht diskutieren und Druck auf sogenannte Steueroasen machen. Da noch verhandelt wird, sind noch keine Resultate aus Berlin zu melden. Aber Susan Giger hat vor Beginn im Sitzungssaal einige interessante Beobachtungen gemacht.
Kurz vor 9:30, die ersten Limousinen und Minivans fahren vor. Delegationen aus Japan, Kanada, Spanien, Italien und viele mehr steigen aus. Etwas vom Winde verweht, steuern die einen mit ernster Miene direkt in das große Gebäude des deutschen Finanzministeriums. Andere stehen locker vor den vielen Kameras und Mikrofonen, zum Beispiel der österreichische Vizekanzler Josef Poll.
Wir wollen uns heute austauschen. Ich halte das für eine sehr gute Initiative. Wir Österreicher haben bis dato schon mehr Informationen hergegeben, als das andere Länder getan haben. Uns fällt der Schritt durchaus leichter.
Das Augenzwinkern gilt der Schweiz. Auch Österreich ist noch auf der sogenannten grauen Liste und erwartet Ähnliches vom Treffen wie Hans-Rudolf Merz, der etwas später erscheint und guten Mutes und leichten Schrittes Richtung Konferenz schreitet.
Ja, ich erwarte jetzt, dass wir uns in erster Linie über die Zukunft aussprechen werden, dass wir auch Regeln festlegen, wie wir das Monitoring organisieren wollen, wie wir künftig verhindern, dass gegenseitig übrigens, dass wir in eine ähnliche Situation geraten, wie das in diesem Frühjahr der Fall war.
Etwas weniger locker ist die Stimmung drinnen, im riesigen Saal mit hohen Fenstern und dunkelbraunen Holzarbeitstischen, die aneinandergereiht sind und ein großes Oval bilden. Da geht es 15 Minuten vor der Konferenz zur Sache. Die Finanzminister suchen emsig ihren Platz und dann sofort das Gespräch mit den Kollegen. Der luxemburgische Wirtschaftsminister Jean-Luc Recke zum Beispiel steht noch alleine an seinem Platz. Er nimmt nicht an, dass Luxemburg, wie auch die Schweiz vor einem halben Jahr, nochmals an den Pranger gestellt wird.
Ich erwarte mir das diesmal nicht, weil es gibt keinen Grund mehr dazu. Und ich würde das auch gar nicht von ihm akzeptieren.
Dann sieht er den Schweizer Finanzminister Hans-Rudolf Merz und geht sofort auf ihn zu. Auch der Österreicher Josef Pröll gesellt sich zum Gespräch. Wer spricht wann, scheint das Thema zu sein. Es sieht nach einer kleinen Verschwörung aus. Nach ein paar Minuten löst sich das Grüppchen auf und findet sich wieder neben Peer Steinbrück. Man grüßt mit der Hand und lacht. Auch der Generalsekretär der OECD, der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, Angel Gurría, kommt dazu. Er zeigt sich sehr zufrieden.
I think we've made more progress in the last 3 months than we had made in the 10 years before that. So altogether, I think very exciting times.
Es gab mehr Fortschritte, als man in den letzten 10 Jahren erreicht habe. Dann aber ist fertig geplaudert. Peer Steinbrück will beginnen. Etwas Druck und Spannung kann der schmächtige Herr nicht verstecken. Er will Journalisten keine Fragen mehr beantworten.
Wir müssen nicht über alles Auskunft geben. Wir machen hinterher eine Pressekonferenz.
Um 13 Uhr präsentiert Peer Steinbrück an der Medienkonferenz eine Art Schlussdokument. Dann erfahren wir, wie die Länder beim Kampf gegen die Steuerflucht mitziehen und auch einige konkrete Maßnahmen, wie sündige Länder bestraft werden, dürfen wir erwarten. Mit diesem gemeinsamen Papier wollen die Finanzminister ihre Meinung an der offiziellen OECD-Tagung, die morgen in Paris beginnt, kundtun.
Susanne Giger mit einigen Eindrücken aus Berlin. Die Auseinandersetzung um Bankgeheimnis und Informationsaustausch wird nicht nur in Berlin ausgetragen. Genauso wichtig für die Schweiz ist der Schauplatz USA. Dort ist die große Klage der US-Steuerbehörde gegen die UBS hängig und genau dieser Fall könnte jetzt schon bald beigelegt werden. Das zumindest schreibt heute die New York Times, gestützt auf eine anonyme Quelle. Auf diese Nachricht in Berlin angesprochen, gab sich Bundespräsident Merz zuversichtlich und bestätigte, dass hinter den Kulissen an einer Lösung des UBS-Problems gearbeitet werde. Barbara Wittmann.
Die renommierte New York Times will wissen, dass das US-Justizdepartement die Klage im Steuerstreit gegen die UBS unter gewissen Bedingungen schon bald fallen lassen könnte. Zu den gewissen Bedingungen, die eine gut unterrichtete Quelle, ein mit dem Fall befasster Beamter kennen will, gehört offenbar ein juristischer Schachzug. Folgendermaßen soll dieser funktionieren. Die Schweiz würde der US-Justiz die Gerichtsklagen amerikanischer UBS-Kunden zugänglich machen. Denn verschiedene amerikanische Bankkunden haben offenbar Beschwerden gegen die UBS geführt. Mit diesen wollten sie verhindern, dass die UBS ihre Daten dem amerikanischen Fiskus liefert und damit das Bankgeheimnis verletzt. Diese Klagen könnten sich für die amerikanischen UBS-Kunden nun als Bumerang erweisen. Falls die Schweiz die Namen dieser Beschwerdeführer der US-Justiz übermittelt, stellte dies keine Verletzung des Bankgeheimnisses dar. Und trotzdem hätten die USA ihr Ziel erreicht. Sie verfügten über die Namen mutmaßlicher US-amerikanischer Steuersünder, die ihr Geld bei der UBS haben. So die Argumentationslinie im New York Times-Artikel. Damit wäre die Grundlage für einen Vergleich gelegt und ein Rückzug der Klage möglich, die verlangt, dass die UBS den amerikanischen Steuerbehörden bis Mitte Juli die Daten von bis zu 52.000 US-Kunden offenlegt. Die UBS wollte den Zeitungsartikel nicht kommentieren, ebenso wenig das eidgenössische Justizdepartement. Bundespräsident Hans-Rudolf Merz hingegen hat am Rand des informellen OECD-Ministertreffens in Berlin kurz Stellung genommen zum Bericht der New York Times.
Ja, ich habe von Anfang an gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass wir in der Schweiz einem Doppelbesteuerungsabkommen auf der Stufe des Volkes, also in einer Volksabstimmung, zustimmen, wenn dieses UBS-Problem vorher nicht gelöst ist. Auf welche Weise das passiert, das ist im Augenblick noch offen, aber dass Bemühungen im Gang sind, das kann ich bestätigen. Und ich bin auch fest überzeugt, dass wir dieses Problem lösen wollen, lösen müssen, lösen können und dass dann der Weg frei ist, um eine Volksabstimmung über ein Doppelbesteuerungsabkommen zu gewinnen.
Ob tatsächlich die erhoffte Lösung der Steuerstreits zwischen der USA und der UBS in der Luft liegt, ist also noch offen. Aber die Tatsache, dass Finanzminister Merz erneut bekräftigt, es gebe einen Zusammenhang zwischen dem Doppelbesteuerungsabkommen Schweiz-USA und einer Lösung des UBS-Problems, deutet zumindest in diese Richtung. Ebenso die Tatsache, dass verschiedene angefragte Experten den Zeitungsartikel zwar nicht offiziell kommentieren wollten, aber darauf hinwiesen, es wäre nicht das erste Mal, dass eine anonyme Quelle der New York Times Recht behalten hätte. Die Börse zumindest reagierte mit leichten Kursgewinnen. Die UBS-Aktie legte heute Morgen gut 3% zu.
Die Freude bei der iranischen Oppositionsbewegung währte nur kurz. Nachdem der Wächterrat gestern Unregelmäßigkeiten bei den Präsidentschaftswahlen zuerst eingestanden hatte, dementierte das einflussreiche Gremium diese Aussage später. Und heute bekräftigt der Wächterrat den Wahlsieg Ahmadinejads. ARD-Korrespondent Ulrich Pick zur neuesten Entwicklung im Iran.
Der iranische Wächterrat hat eine Annullierung der umstrittenen Präsidentschaftswahl vom 12. Juni definitiv ausgeschlossen. Nach Angaben des staatlichen iranischen Fernsehens sollen keine Unregelmäßigkeiten bei der Auszählung festgestellt worden sein. Deswegen werde das endgültige Ergebnis des Urnenganges am morgigen Mittwoch bekannt gegeben werden. Präsident Mahmoud Ahmadinejad soll demnach Anfang August vereidigt werden. Das Gremium, das aus 6 zivilen und 6 religiösen Juristen besteht, war vom geistlichen Führer Ayatollah Ali Khamenei beauftragt worden, die umstrittene Auszählung zu überprüfen, nachdem alle 3 unterlegenen Kandidaten Protest eingelegt hatten. Insgesamt sollen 646 Einwände eingereicht worden sein. Die jetzige definitive Entscheidung überrascht, denn in den Tagen zuvor hatte es immer wieder unterschiedliche Mitteilungen aus dem Gremium gegeben. So hieß es zuerst, man werde stichpunktartig die Stimmauszählung prüfen. Als die Demonstrationen stärker wurden, sprach man von 10% der Stimmen, die überprüft werden sollten. Gestern Morgen dann hieß es im staatlichen iranischen Fernsehen, der Wächterrat habe in mehr als 50 Städten Unregelmäßigkeiten ausfindig gemacht. Es seien 3 Millionen Stimmen mehr abgegeben worden, als es Wähler gegeben habe. Diese Meldung allerdings wurde am Nachmittag dementiert. Der Sprecher des Wächterrates, so hieß es, sei falsch verstanden worden. Unterdessen haben sich die britisch-iranischen Beziehungen deutlich verschlechtert. Aus Teheran hieß es, man werde den iranischen Botschafter in London vorübergehend abberufen. Für heute Mittag haben regierungstreue Studentenverbände zu Demonstrationen vor der britischen Botschaft in der iranischen Hauptstadt aufgerufen. Sie wollen nach Medienberichten gegen die angebliche Einmischung Londons in die inneren Angelegenheiten Irans protestieren. Von Regierungsseite hieß es hierzu, der Protest sei nicht erlaubt. Die diplomatische Vertretung Großbritanniens bildet für ultrakonservative Kreise mittlerweile einen Hort der Feindschaft, wie es zur Zeit der Revolution die US-Botschaft war, welche von Anhängern Khomeinis gestürmt und dann etwa 1,5 Jahre lang besetzt wurde. Das Außenministerium in London hat angesichts des wachsenden Drucks die Familien des Botschaftspersonals zum Verlassen des Landes aufgefordert.
Ulrich Pick, das Tagesgespräch zum Thema Iran mit Arnold Hottinger gibt es hier um 13 Uhr. Allen anderslautenden Gerüchten zum Trotz, Armin Walpen, Generaldirektor der SRG Idee Suisse, tritt Ende 2010 zurück. Diese Ankündigung verband Armin Walpen an der Medienorientierung heute mit der Bekanntgabe von einschneidenden Sparmaßnahmen für das Mutterhaus auch von Schweizer Radio DRS. 30 Millionen sollen schon im nächsten Jahr weniger ausgegeben werden und später soll die Sparschraube noch mehr angezogen werden, Alexander Sauter berichtet.
Nach 13 Jahren an der Spitze der SRG ist Schluss. Armin Walpen tritt auf Ende nächsten Jahres zurück. Dann erreicht er das für dieses Amt vorgesehene Pensionsalter.
Den Entscheid, in den Ruhestand zu treten, den habe ich gefällt im November 2007 auf einer relativ langen Bergwanderung mit meiner Frau. Und seit diesem November 2007 war mir klar, dass ich auf Ende 2010 gehen werde. Ich habe das dann dem Verwaltungsrat auch frühzeitig mitgeteilt.
Wer die Nachfolge antreten soll, wird zu einem späteren Zeitpunkt entschieden. Bis Armin Walpen die SRG verlässt, gibt es aber noch einiges zu tun. Sparmaßnahmen wurden heute verkündet. So wird für nächstes Jahr unter anderem ein Lohnstopp verhängt. Die Löhne werden auf dem Stand Ende 2009 eingefroren. Zudem sollen Liegenschaften verkauft werden. Mitarbeitende werden keine entlassen. Damit ist aber voraussichtlich noch nicht genug. Um die Finanzen wieder auf Kurs zu bringen, seien weitere Sparmaßnahmen in der Höhe von 40 Millionen Franken jährlich nötig, so die SRG. Noch nicht entschieden, aber möglich wäre in einem zweiten oder gar dritten Sparpaket die Schließung des Jugendsenders Virus oder des DAB-Programms Musikwelle. Dann käme es auch zu Entlassungen. SRG-Direktor Armin Walpen sagt dazu:
Man muss schon klar machen, diese Prioritäten 2 und 3, da ist nichts beschlossen. Das sind jetzt einmal die Möglichkeiten, die wir im Moment sehen. Und die werden natürlich auch noch einmal überprüft werden.
Die SAG sucht aber auch neue Einnahmequellen, zum Beispiel durch die Liberalisierung der Online-Werbung. Ob es allenfalls auch zu einer Gebührenerhöhung kommt, entscheidet der Bundesrat. Die SAG kann dies nicht selber bestimmen.
Das ist ein bisschen das Problem heute bei der SRG. Im Gegensatz zu einem normalen Unternehmen können wir auf der Einnahmenseite eigentlich nichts beschließen, weil das ist nicht in unserer Kompetenz. Und auch auf der Ausgabenseite können wir bestimmte Kostenreduktionen nicht ohne Zustimmung der Bundesbehörden treffen, weil wir strahlen nicht ein einziges Programm aus, das nicht vom Bundesrat genehmigt worden wäre.
Armin Walpen zeigt sich aber überzeugt, dass die SRG saniert werden kann.
Ich werde Ende 2010 eine absolut zukunftsfähige SRG meinem mir heute noch nicht bekannten Nachfolger übergeben dürfen.
Bereits gibt es aber auch Kritik am Sparpaket. Die Mediengewerkschaft SSM will die geplanten Massnahmen so nicht hinnehmen. So sei zum Beispiel der Lohnstopp, Zitat, demotivierend für die Mitarbeitenden.
Vier Personen sitzen in Haft, werden von der Solothurner Kantonspolizei befragt. Ein Teilgeständnis liegt schon auf dem Polizeipult. Die vier Personen werden verdächtigt, anfangs Monat in Grenchen eine Familie ausgelöscht zu haben. Erik Sendt hat die neuesten Informationen von Polizei und Staatsanwalt.
Die Festnahmen erfolgten am vergangenen Freitag. Insgesamt waren über 100 Polizisten der Kantonspolizei Solothurn, Aargau, Luzern und Zürich sowie die Bundeskriminalpolizei im Einsatz. Festgenommen wurden 2 Schweizerinnen im Alter von 62 und 48, ein 32-jähriger und ein 34-jähriger Schweizer sowie ein Deutscher, wohnhaft im Kanton Luzern im Alter von 36 Jahren. Die 62-jährige Schweizerin wurde mittlerweile aus der Haft entlassen. Der Deutsche war der Polizei wegen Körperverletzung bereits bekannt. Die anderen mutmaßlichen Täter hatten keinen Eintrag im Strafregister. Die Kantonspolizei Solothurn ist sich sicher, die Täter gefasst zu haben. Der Chef der Kriminalpolizei, Urs Bartenschlager.
Wir sind überzeugt davon, die richtigen Personen in Haft zu haben.
Laut der Kantonspolizei Solothurn soll eine Person gestanden haben, an der Tat beteiligt gewesen zu sein. Bei den anderen konnte die Polizei aufgrund der Spurensicherung nachweisen, dass sie zumindest am Tatort gewesen sind. Außerdem fand sie auch die Tatwaffe, mit der eines der 3 Opfer erschossen worden war. Warum die Grenchner Familie brutal umgebracht wurde, darüber konnte oder wollte die Polizei jedoch noch nichts sagen.
Das Motiv für die Tat, der genaue Tathergang und die Rollenverteilung bei diesem Gewaltverbrechen sind zurzeit aber noch unklar und bilden Gegenstand der weiteren Ermittlungen.
Offen bleibt im Moment also, ob ein Zusammenhang zu Schenkkreisen besteht, also jenen illegalen Schneeballsystemen, bei dem mehrere Leute einer Person Geld schenken, in der Hoffnung, selber einmal zu den Beschenkten zu gehören. Auch zu den Gerüchten, ob ein bekannter Sportler zu den Tätern gehören könnte, auch dazu schwiegen die Ermittler heute Morgen.
Eine Retortensiedlung etwa 2 Autostunden östlich von San Francisco. Im Endausbau soll Mountain House eine Stadt mit 40.000 Einwohnern sein, mit Schulen, Läden, Restaurants und Arbeitsplätzen. Doch die Wirtschaftskrise bremst die hochfliegenden Pläne. Im Moment besteht Mountain House erst aus einer Ansammlung von 3.000 Einfamilienhäusern und die meisten der etwa 8.000 Bewohnerinnen und Bewohner sind «underwater», unter Wasser, wie das in den USA heißt. Ihre Hypothekarschulden sind weit höher als der Wert der Häuser. Auch Jenny Siad-Bev und Benny Bevliedi waren vor 3 Monaten in dieser ungemütlichen Situation. Max Ackermann hat sie damals besucht und porträtiert. Jetzt, 3 Monate später, sieht's beim Ehepaar so aus.
In den USA beginnt fast jedes Gespräch mit der gleichen Frage. «How are you? Wie geht's?» Und die Antwort ist auch fast immer gleich. «Danke gut, und Ihnen?»
Hi, Max. How are you?
I'm good, thank you.
Good, thank you.
Come in. How are you?
Good, good.
Nach dem Ritual will ich es von Jenny Siad-Bev und ihrem Mann Benny Bevli aber etwas genauer wissen. Setzen wir uns also aufs Sofa im hellen Wohnzimmer der beiden und fragen nochmals ernsthaft, wie geht es euch wirklich?
Oh, we're hanging in here.
Wir halten durch, drückt es Jenny aus. Die von ihnen gegründete Mountain House Action Group käme noch immer regelmäßig zusammen. Sie versuchten, gegenüber den Banken als Gruppe aufzutreten und die Behörden über ihre Lage zu informieren, fügt Benny an. Aber seit meinem letzten Besuch im Februar sei die Lage nicht besser geworden.
There is not much change since your visit. And we are still get together with our friends and talking about housing situation. But so far we didn't see improvement.
Keine Verbesserung, das ist bitter. Das Ehepaar Bevliadi hat vor gut 3 Jahren $625,000 für sein Haus bezahlt. Jetzt ist es nicht einmal mehr halb so viel wert. Und Monat für Monat sind über $5,000 fällig für Hypothekarzinsen und Grundstücksteuern. Viel zu viel für die beiden. Viele ihrer Mitstreiter in der Mountain House Action Group seien aber noch schlimmer dran. Einige hätten ihren Arbeitsplatz verloren und bereiteten sich auf den Wegzug vor.
They are mentally quite prepared if they have to leave. Many of them got laid off, right? Mm-hmm. And they are disappointed and they don't know what else to do.
Was Jenny hier beschreibt, heißt in der Ökonomensprache Immobilienkrise Phase 2. Zuerst hatten arme Leute ihr Haus verloren, sogenannte Subprime-Borrowers. Leute, die Häuser gekauft hatten, ohne es sich eigentlich leisten zu können, immer im Glauben, der Wert der Liegenschaft steige ohnehin. Eine falsche Annahme mit katastrophalen Folgen für die ganze Wirtschaft. In den USA beträgt die Arbeitslosigkeit inzwischen fast 10, im Teilstaat Kalifornien schon über 11%. Plötzlich können auch viele gut ausgebildete und bis vor kurzem noch gut bezahlte Leute ihre Hypotheken nicht mehr bezahlen, weil sie ihre sicher geglaubten Jobs verloren haben. Mountain House, wo vor allem hochqualifizierte IT-Leute wohnen, die in den Hightech-Firmen des Silicon Valleys arbeiten oder arbeiteten, ist ein Paradebeispiel für diese zweite Stufe der Immobilienkrise. Auf dem Sportplatz von Mountain House findet das alljährliche Drachenfestival statt. 200 Leute picknicken, spielen, lassen farbige Drachen steigen. Einmal müsse man halt auch abschalten können, meint Benny. Und die farbigen Drachen im Himmel über Mountain House seien vielleicht ein hoffnungsvolles Zeichen.
So, we are underwater, but look at these kites, they are above the water. So we hope one day we'll be like the kites.
So richtig Stimmung will allerdings nicht aufkommen. Bei meinem letzten Besuch vor 4 Monaten glaubte Benny noch, dass die Krise die Menschen hier zusammenschweisse, dass die Isolation in der Retortensiedlung im kalifornischen Niemandsland durchbrochen werden könne. Jetzt ist er nicht einmal mehr davon überzeugt.
At first that is what happened to us. But now it seems a lot of members lose faith.
Yeah, lose faith.
Die Leute verlieren die Hoffnung. Kaum jemand habe es geschafft, von den Banken bessere Konditionen zu erhalten. Und von den $75 Milliarden, die die Regierung Obama für notleidende Hausbesitzer zur Verfügung gestellt hat, könnten sie auch nicht profitieren.
The program is only for the mortgage who are owned by Freddie Mac and Fannie Mae.
Das Hilfsprogramm der Obama-Regierung komme nur Schulden der quasi-staatlichen Hypothekargiganten Freddie Mac und Fannie Mae zugute. In Mountain House ist das kaum jemand. 3 der 4 direkten Nachbarn der Bevliadis haben die Zahlungen für Hypozins und Dienstleistungen der Gemeinde bereits eingestellt. Bald werden dort wohl Zügelwagen auffahren und die Häuser zur Zwangsversteigerung ausgeschrieben. Auch Jenny und Benny sind nicht mehr ganz sicher, wie lange sie noch in Mountain House sein werden.
I will try to fight, try to contribute as much as possible while I'm here. But that is the possibility that we live.
Er kämpfe, solange es gehe, sagt Benny, aber umziehen sei nicht mehr ausgeschlossen. Irgendwo eine Wohnung mieten und Geld sparen, um es später noch einmal mit einem eigenen Haus zu versuchen.
Thank you so much. Thank you. Really appreciate it.
Thank you so much.
Thank you, Benny. And see you soon.
Mit see you soon, bis bald, verabschieden wir uns. In 4 Monaten will ich die beiden wieder besuchen. Ob sie dann noch in Mountain House sind?
Die Reportage von Max Ackermann aus Mountain House, Kalifornien. Wie betrifft die Wirtschaftskrise die Menschen direkt? In Kalifornien und anderswo. An 6 Schauplätzen gehen wir dieser Frage nach. Morgen berichten wir über das Leben in Zeiten der Krise im Städtchen Béthune, ganz im Norden Frankreichs, ebenfalls 3 Monate nach unserem letzten Besuch.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.